herzlichen Dank für euren Lied oder eure Lieder. Ihr habt uns gerade eingestimmt. Mächtige Ströme des Segens. Das ist sicher unser Wunsch, dass wir das auch heute Morgen erleben dürfen. Ich möchte alle ganz herzlich grüßen, die zum Gottesdienst gekommen sind. Wer mich noch nicht kennt, manche die rätseln dann eine ganze Stunde, wer war das da vorne? Also mein Name ist Friedbert Gudelius. Gestern die beiden Brüder, die haben sich ja vorgestellt, das ist der Timo und das ist der Sebastian, die auch mit im Vorbereitungsteam hier vom Bibelbund Siegerland mit in dem Kreis drin sind. Einer fehlt heute, der hat Selbstdienst heute Morgen, der Martin Haber ist auch noch dabei. Ja, also ganz herzlich gegrüßt. Und da höre ich da hinten noch Kinder. Mir wurde gesagt, unten, Sie wissen nicht genau, ob heute Morgen Sonntagsschule wäre, aber unten ist ein Raum, ist auch temperiert, ist die Heizung schon aufgedreht und dass man unten mit den Kindern hingehen kann und kann auch mithören unten. Also, aber es schadet auch nichts, wenn man schon mal Kinder hört, dann weiß man, es ist Leben in einer Gemeinde. Ja, das gehört einfach mit dazu. Ich möchte uns ganz herzlich grüßen mit einem Wort aus Psalm 43, Vers 3. Wir dürfen ja wissen, unser auferstandener Herr ist auch heute Morgen bei uns. Dort heißt es, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, zu dir Gott, auf der Harfe danke ich, mein Gott. Und noch Psalm 119, 160, der kam ja gestern Abend in den Sinn nach den Veranstaltungen, da steht, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Zu diesem Wort steht unser Herr auch heute noch. Und wir wissen, er ist auch jetzt in unserer Mitte. Wir danken auch, dass Bruder Thiessen auch heute Morgen den Dienst tun kann und darf. Und er hat uns gestern schon das Wort ausgeteilt und wir wurden schon gesegnet, vor allen Dingen, wie er uns darauf aufmerksam gemacht hatte, aufs Wort müssen wir achten. Nicht fleischlich kämpfen, sondern mit dem Schwert des Geistes kämpfen. Das ist ganz wichtig in unserer Zeit. Nun ein paar Hinweise. Man kann auch von den Vorträgen CDs bekommen. Der Gemeinschaftsleiter Herr Rudi Metz, er vervielfältigt die direkt nach dem Schluss der Stunde und man kann sie für 3 Euro erwerben. Und dann noch etwas. Es liegen auch drüben im Flur einige CDs vom Gitarrenchor. Das ist vom, ja früher noch Lautenchor. Jetzt nennt er euch verkleinerter Minichor. Kann man ja nicht sagen. Seid ja ein bisschen mehr. Aber der verkleinerte Chor, ja, und er gibt jetzt diese CDs kostenlos ab, gebt sie weiter und so kommt das Evangelium auch in die Häuser und vor allen Dingen auch für ältere Geschwister, die sind sehr dankbar auch für diese CDs. Es sind jede Menge draußen und die kann man dann sich mitnehmen. Ja, das wäre einmal den CDs das und dann möchte ich noch auf ein besonderes Treffen hinweisen, Bibelbund Freizeit in Rehe, jetzt im Oktober. Wer noch mehr hören möchte, als wie hier dieses Wochenende, hier wird dann alles aufgelistet und der kann sich dort noch anmelden oder viele von euch haben ja E-Mail, geht einfach im Bibelbund und dann ist auch dieser Flyer ist dort und man kann ihn sich auch ausdrucken. Ja. So, es sind auch noch Schriften vom Bibelbund im Flur, wo man sich informieren kann, was der Bibelbund ist und was er für eine Aufgabe hat. Ja, wir sammeln auch heute nach dem Gottesdienst wieder. ist noch bei einer Predigt, ja, und dann kann man das gut behalten. Ich möchte euch einfach Mut machen, um das Wort Gottes auch lebendiger werden zu lassen. Ein ganz neues Buch von Karl-Heinz von Heiden, auch ein Mitarbeiter vom Bibelbund, näher am Original, der Streit um den richtigen Urtext der Bibel. Ja. Also guckt hin, es liegen noch mehr Bücher dort und auch Bibeln und Auslegungen. Ja, Rudi, jetzt bist du dran, wegen Bekanntmachung hier für die Gemeinde.
Ja, ich möchte einladen, mir von unserer Gemeinschaft, wir feiern nächsten Sonntag, Samstag und Sonntag unser Jahresfest. Es ist das 179. Jahresfest unserer Gemeinschaft. Wir haben eingeladen, der Chef des Büchertisches in Dillenburg, den Bruder Hartmut Jäger, der wird uns Gottes Wort sagen. Das Thema bei diesen Tagen heißt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und er wird anhand des 2. Timotheusbriefes uns Mut machen, den Kampf anzunehmen und zu streiten dafür. Am Samstagabend, da spielt unser Gitarrenchor wieder mit, und am Sonntag haben wir die Chöre von Langenaubach eingeladen, den gemischten Chor und den Posaunenchor. Ganz herzliche Einladung zu diesen Veranstaltungen hier bei uns.
So, und jetzt wollen wir gemeinsam ein Lob und Danklied singen für das, was unser Herr getan hat. O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Machst am besten die Lampen an der Außen. Ja. Ja. So. aufstehen kann, der möge aufstehen. Der Herr Jesus hatte vorher zu seinen Jüngern über die Nachfolge gesprochen. Und dann heißt es da, das ist eine harte Rede. Und viele seiner Jünger verabschiedeten sich. Er hatte ja auch immer einen erweiterten Jüngerkreis. Und dann fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir heute Morgen hier zusammen sein dürfen. Aber wir wollen dir noch mehr danken dafür, dass deine Liebe so groß war, dass du dich unserer Menschen angenommen hast. Wir waren getrennt durch die Sünde und du wolltest Gemeinschaft mit den Menschen. Und da hast du das Beste gegeben, deinen Sohn. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns die Schuldfrage ein für allemal geklärt hast, weil du der einzige, schuldlose, reine Mensch warst und bist. Und du hast mit deinem Leben bezeugt, dass du der wahre Gott bist, damals, als du über die Erde gingst, und hast es uns niederschreiben lassen in deinem Wort. Herr, und so wollen wir uns auch an dein Wort halten, der du selbst das Wort bist. Und wir wollen dich auch bitten, lass uns auch jetzt heute Morgen hier im Gottesdienst von deinem Wort angesprochen werden und dass es uns ganz neu Mut macht, dir nachzufolgen, bis dass wir dich einmal von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Sei überall, wo man sich heute versammelt, in deinem Namen, besonders auch da, wo Kriegsgeschrei ist. Wir denken besonders an die Ukraine. Herr, du weißt, wie viele Geschwister auch dort leiden unter all den Kriegswirren. Sei ihnen heute nahe, wo sie sich im kleinen Kreis versammeln. Segne sie ganz besonders. Herr, und so wissen wir, du bist in unserer Mitte. Du hast es selbst gesagt und dafür danken wir dir. Und ich möchte dich auch bitten, dass du unseren Bruder ausrüstest mit Vollmacht, mit Freudigkeit und Kraft, dass er uns dein Wort weitergeben kann. Wir danken dir und wir preisen dich für alles. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Jetzt singt der Gitarrenchor und anschließend dann der Bruder Thiessen. Bruder Thiessen sagte uns gestern, er ist mit dem Zug gekommen. Ja? Und ich las vorgestern einen kleinen Bericht, was man alles so im Zug erleben kann. Ich weiß nicht, ob Sie das auch erlebt haben. Da steht hier in einer Zeitung von Niedersachsen, Gottes Frieden reist im Zug durch Niedersachsen. Rodenburg-Wümmel. Da staunten die Polizisten in Rodenburg bei Bremen nicht schlecht. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag reiste Gottes Frieden im Regionalzug Metropom durch Niedersachsen. Gottes Frieden, das war in diesem Fall ein 34-jähriger Mann, der im südafrikanischen Kapstadt geboren wurde. Eine Zugbegleiterin habe die Beamten im Rodenburger Bahnhof um Hilfe bei der Überprüfung der Personalien gebeten, teilte die Polizei am Freitag mit. Auf seinem Ticket hatte der Mann als Vornamen Frieden mit Gott durch Jesus Christus eingetragen. Die Zugbegleiterin kam ins Grübeln. Doch was in Deutschland kaum möglich erscheint, in Südafrika ist das möglich. Der Vorname war echt und das Ticket gültig. Im Internet konnten die Beamten die ungewöhnliche Geschichte des Vornamens nachlesen. Gottes Frieden setzte seine Reise nach dem kurzen Zwischenstopp in Rodenburg fort. Also, wunderschön. schön. Ja, so. So, jetzt kommt der Gitarrenchor.
dann eben noch die Prospekte über die STH Basel, die Staatsunabhängige Theologische Hochschule, dessen Rektor ich bin. Bin dankbar, wenn Sie für unsere Arbeit beten. Gibt noch die STH-Perspektive. Sie dürfen sich auch gerne eintragen, wenn Sie unsere Informationsblätter fünfmal im Jahr erhalten möchten und für die Arbeit zu beten. Es gibt dann auch immer wieder mal so eine theologische Beilage, die letzte zum Thema gerechtfertigt, aber wovon Sünde und Erlösung im Römerbrief, auch in Auseinandersetzung mit der neuen Paulus-Perspektive. Alle, die Bibel und Gemeinde bekommen, die haben wohl gesehen, dass der Aufsatz auch dort erschienen ist. Man darf gerne auch mitnehmen und weitergeben an andere, die etwas mehr über das Thema wissen möchten, ein aktuelles Thema, wo man uns schon vorgeworfen hat, wir würden die neue Paulus-Perspektive vertreten. Informieren Sie sich selbst, was für eine Position ich vertrete, und meine Kollegen sehen das nicht anders. Ja, Sie dürfen sich, wie gesagt, eintragen, damit Sie die Informationen bekommen und für die Arbeit beten. Wir sind sehr darauf angewiesen, dass für die Arbeit gebeten wird, dass Gottes Wort heute gelehrt wird an einer theologischen Hochschule, ohne Bibelkritik zu üben. Das ist keine Selbstverständlichkeit, aber eine dringende Notwendigkeit, meine ich. Bin davon überzeugt. Übrigens das schöne Lied, das wir vorher gemeinsam gesungen haben, das haben wir am 2. September 1995 an unserer Hochzeit auch gesungen. Ein sehr schönes Lied. Den Bibeltext, der heute die Grundlage oder der Ausgangstext für die Predigt sein soll, finden wir in Johannes 17, 17. Johannes 17, 17, wo Jesus betet: Heilige sie, meine Jünger, meine Nachfolger, in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ich möchte den Zusammenhang lesen ab Vers 12 bis 19. Johannes 17 von Vers 12 bis 19. Das ist das sogenannte hohepriesterliche Gebet Jesu kurz vor seinem Tod. Johannes 17 ab Vers 12. Jesus betet: Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude vollkommen in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und ich habe mich selbst für sie geheiligt, oder ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Soweit der Text. Wir wollen heute darüber nachdenken: erstens, was ist Wahrheit? Zweitens, wie können wir in der Wahrheit geheiligt werden? Und drittens, welche Folgen ergeben sich daraus für unseren Auftrag? Jeder, wer Christ ist, wer aufrichtig Christ ist, möchte in der Heiligung leben. Bin überzeugt, dass unser Anliegen ist. Aber damit ist noch nicht garantiert, dass wir im biblischen Sinn der Heiligung leben. Auch wenn wir uns noch so sehr anstrengen. Eine Anstrengung allein genügt nicht, dass auch garantiert ist, dass wir im Sinn der Bibel in der Heiligung leben. Wenn wir in der Wahrheit geheiligt werden sollen, wie Jesus hier betet, dann setzt das voraus, dass wir diese Wahrheit auch mehr und mehr erkennen. Die Grundlage dafür haben wir in der Bibel. Deswegen muss es unser Anliegen sein, in der Erkenntnis dieser Wahrheit zu wachsen, dass wir die Bibel was es heißt, heilige sie in der Wahrheit. Doch was ist Wahrheit? Jesus sagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Im Griechischen steht hier das Wort Aletheia, Wahrheit, das heißt wörtlich etwa, was nicht verborgen ist. Was nicht verborgen ist, ist aufgedeckt, ist transparent, ist echt, ist zuverlässig, ist vertrauenswürdig, ist ohne Irrtum. Das Gegenteil von dem Wort ist das Wort Lüge, Schein oder Trug. Im Hebräischen heißt das Wort für Wahrheit Emet. Emet ist verwandt mit dem Wort Amen, abgeleitet von Aman. Aman heißt fest sein. Wahrheit ist, was fest ist, was zuverlässig ist, was Standhaftigkeit besitzt, Beständigkeit und Vertrauenswürdigkeit, worauf man sich verlassen kann. Das ist Wahrheit. Die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass Gott die Quelle der Wahrheit ist. Satan, sagt Jesus, ist der Vater der Lüge. Im Gegensatz dazu ist Gott die Quelle der Wahrheit. Im Psalm 111 lesen wir Vers 7: Die Werke deiner Hände sind Wahrheit und Recht, und alle seine Ordnungen sind beständig. Die Werke deiner Hände sind Wahrheit und Recht, alle seine Ordnungen sind beständig. Gott ist Wahrheit und alles, was er spricht und tut, das ist Wahrheit. Was nicht von Gott stammt, was vom Satan kommt, das entspricht der Lüge. Sünde entspricht der Lüge. Und damit ist klar, wenn die Bibel voraussetzt, dass es sich um Gottes Wort handelt, dann wird auch die Bibel mit der Wahrheit Gottes identifiziert. Frage ist, wie steht das mit der Irrtumslosigkeit der Bibel? Bibel, ganze Wahrheit, so steht es dort. Bibelbund. Wie ist es dann mit der Irrtumslosigkeit der Bibel? Manche behaupten heute und vergleichen die Bibel mit der Menschwerdung Jesu. Jesus ist Mensch und Gott. Und so sagt man, sei die Bibel Menschenwort und Gotteswort. Der Grund ist sie richtig, dass Gott Menschen gebraucht hat, um sein Wort aufzuschreiben. Aber was will man damit erreichen? Man spricht hier bei der Menschwerdung Jesu, spricht man von der Inkarnation, Fleischwerdung. Hier spricht man von der Invarbation, Wortwerdung. Gottes Wort wird sozusagen Menschenwort. Damit will man aber vermeintliche Fehler in der Bibel begründen. Das heißt, die Bibel als Menschenwort beinhalte sie eben Fehler in Bezug auf Naturwissenschaft, in Bezug auf Geografie oder Geschichte und so weiter. Die will man damit biblisch-theologisch begründen. Frage ist nur, wie ist das mit der Menschwerdung Jesu? Das Neue Testament zeigt uns sehr deutlich, dass Jesus Mensch, ganz Mensch geworden ist, aber betont ebenso deutlich, dass Jesus auch als Mensch ohne Sünde, ohne Fehler geblieben ist. Jesus war ein Mensch, der einzige Mensch, der ohne Sünde gelebt hat. Das heißt, Gott ist imstande, auch wenn sein Sohn Mensch wird, ihn zu bewahren vor der Sünde. Und das können wir so auch auf die Bibel übertragen. Obwohl Gottes Wort hier in Menschenwort zum Ausdruck gebracht wird, schaut Gott, dass dieses Wort ohne Fehler und Irrtum da uns überliefert wird. Ja, manche sagen dann auch eher Konservative sagen, ja, das Wort Irrtumslosigkeit sei kein biblischer Begriff. Nun, wenn wir eine Konkordanz nehmen und schauen, wo erscheint das Wort irrtumslos oder Irrtumslosigkeit in der Bibel, werden wir möglicherweise keine Stelle finden. Nur, wie ist das mit dem Wort Wahrhaftigkeit, Wahrheit, wahr? Man will damit sagen, das Wort wahr bedeutet in der Bibel nicht irrtumslos, sondern nur vertrauenswürdig, zuverlässig. Nur stellt sich die Frage, wie kann etwas vertrauenswürdig sein, 100% vertrauenswürdig, wenn es nicht irrtumslos ist? sagen muss, ja, 5% ist Irrtum und der Rest ist wirklich vertrauenswürdig, ist Wahrheit. Dann fällt die ganze Zuverlässigkeit dahin. Da muss ich ja immer schauen, wo ist dieses Wort denn noch irrtumslos. Ich meine, das gar nicht stimmt. Das Wort wahr schließt die Irrtumslosigkeit in der Bibel mit ein. Als König Ahab den Prophet Micha nach der Wahrheit fragt, dann sagt er, ich beschwöre, dass du mir nichts sagst als nur die Wahrheit. Und das heißt mit anderen Worten, als das, was auch tatsächlich stimmt. Und so wird das Wort Wahrheit in der Bibel auch sonst gebraucht. Also kann man die Konkordanz nehmen und dann wird man merken, das Wort Wahrheit schließt die Tatsächlichkeit des Geschehens mit ein. Sonst wären wir bei einem philosophischen Wahrheitsbegriff, bei einem dualistischen Wahrheitsbegriff, der die Wahrheit von der Wahrhaftigkeit des irdischen Lebens trennt. Das ist in der Bibel nicht so. Es handelt sich dann um platonisch-dualistische Wahrheiten, geistliche, vermeintlich geistliche Wahrheiten, die allerdings mit dem irdischen Geschehen relativ wenig zu tun hat. Ich meine, dass auch nicht stimmt, dass die Bibel ihre Irrtumslosigkeit nicht voraussetze oder lehre. Ein Wort wurde bereits zitiert, einleitend Psalm 119, Vers 106, möchte ich hier nochmal zitieren. Luther übersetzt, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Wörtlich etwa, die Hauptsumme deines Wortes ist Wahrheit. Also wenn wir jetzt mal den Kern des Wortes Gottes zum Ausdruck bringen wollen, dann ist es Wahrheit. Das ist, sagt der Psalmist damit. Oder 2. Samuel 7, 28, deine Worte sind Wahrheit. Johannes 17, 17, dein Wort ist Wahrheit. Psalm 12, Vers 7, die einzelnen Aussprüche des Herrn sind reine Worte wie Silber, am Eingang zur Erde geläutert siebenmal und damit vollkommen gereinigt. Oder Psalm 119, Vers 140, dein Wort ist ganz durchläutert, gereinigt, und dein Knecht hat es lieb. Oder noch Sprüche 30, Vers 5, jeder einzelne Ausspruch Gottes ist durchläutert, ist gereinigt. Das bezieht sich hier auf die Bibel. Dass die Bibel gleichzeitig Menschenwort und Gotteswort ist, das stimmt so mit den Aussagen der Bibel nicht überein. Natürlich, Gott gebraucht Menschen, aber was sagt Paulus zum Beispiel im 1. Thessalonicher 2, Vers 13? Ich bin sehr dankbar, dass ihr das, was wir euch verkündigt haben, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, nämlich als Wort Gottes. Was wir euch verkündigt haben, Paulus unterscheidet da nicht zwischen seiner mündlichen Verkündigung und seinen Briefen, wie wir das aus dem 2. Thessalonicher 3 sehen, das ist Wort Gottes. Das ist kein Menschenwort, sagt Paulus. Anderswo betont er Galater 1, was ich euch als Evangelium verkündigt habe, das habe ich durch Offenbarung Jesu Christi empfangen. Das ist sein Wort, das ist seine Autorität. Auch Petrus betont in seinem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 20, 21, sagt, noch nie ist ein prophetisches Wort aus dem Willen eines Menschen hervorgegangen, sondern durch den Geist Gottes getrieben, geführt, haben Menschen geredet, haben Gottes Willen offenbart, mitgeteilt. Die Bibel wird in der Bibel nicht als Menschenwort zitiert, sondern immer als Wort Gottes. Sie hat ihren Ursprung in Gott. Ja, Gott lügt nicht. Manche sagen, ja, Gott lügt nicht, aber das heißt noch nicht, dass die Bibel nicht Irrtümer enthält. Ja, wo lügt Gott nicht? Er lügt nicht nur im Himmel nicht, sondern auch in seinem Wort. Das ist damit vorausgesetzt. Das heißt, wenn Paulus zum Beispiel betont, Gott lügt nicht, dann will er damit sagen, auf sein Wort, das Denn wie kann die Bibel für uns Autorität haben, wenn sie Fehler enthält? Wenn wir zuerst mal nachforschen müssen, ja, wo die Bibel sich irrt. Das Nichtbefolgen der Bibel, der biblischen Weisung, bringt Gottes Gericht mit sich. Wer die Bibel nur Menschenwort oder nur zum Teil Menschenwort, dann würde das heißen, dass Menschen sich hier über Menschen erheben. Die biblischen Schreiber sagen, im Namen Gottes sage ich zu dir, aber in Wirklichkeit ist ja ihr eigener Name, ihr eigene Autorität. Ich sage dir, wenn du nicht tust, was ich dir sage, dann wird Gott dich richten. Das wäre Arroganz und Überheblichkeit. Und die biblische Wahrheit bewahrt vor der Sünde, so lesen wir es auch im Psalm 119, Vers 9 bis 11. Wodurch wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Ich halte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gottes Wort bewahrt vor der Sünde, wenn wir es tun. Manche haben Angst, sagen dann, ja, dann hat man einen papierenden Papst in der Bibel. Nun, nach der Bibel ist Götzendienst nicht, wenn man die Bibel ernst nimmt, sondern im Gegenteil, wenn man sie nicht ernst nimmt. Das ist Götzendienst. Das wird bestraft. Wir haben keinen papierenden Papst, sondern wir gehen davon aus, dass die Bibel Gottes Autorität beansprucht. Und das tut sie. Es geht also um den Gott der Bibel. Und damit zum zweiten Punkt, wie können wir in der Wahrheit geheiligt werden? Was ist Heiligung? Heiligung heißt so viel wie Aussonderung für Gott. Im Alten Testament konnten das Gefäße sein, die geheiligt wurden, nicht dass sie irgendwie eine andere Materie oder einen anderen Stoff empfingen, sondern dass sie einfach für den Dienst für Gott ausgesondert wurden. Alles, was ausgesondert wird für Gott zum Dienst, das ist geheiligt. Nach der Bibel gibt es einen Weg, dass wir geheiligt werden können als sündhafte Menschen. Das ist der Weg über Golgatha durch Jesus Christus. Der Maßstab dafür, was Heiligung ist, ist die Bibel. Es gibt demnach keine Heiligung, ohne dass wir die Bibel als Wort Gottes ernst nehmen. Nochmals, es gibt keine Heiligung als Umweg um die Bibel. Und es gibt keine Heiligung als Umweg um das Kreuz von Golgatha. Was ist Sünde? Sünde heißt im Urtext, sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen, Zielverfehlung. Sünde, die Sünde heißt, der Mensch verfehlt das Ziel Gottes mit seinem Leben, weil er auf einem falschen Weg geht. Es geht nicht so sehr um die einzelnen Tatsünden, die sind natürlich mit eingeschlossen, aber das sind nur eine Folge. Der Mensch verfehlt das Ziel Gottes mit seinem Leben. Er weicht von Gottes Heilsplan ab, er weicht von Gottes heiligem Willen ab. Und das bringt Gericht mit sich. Also das heißt zum Beispiel in Bezug auf die Sexualität, dass alles Sünde, Zielverfehlung ist, was nicht Gottes heiligem Plan mit der Sexualität entspricht. Das heißt, nach der Bibel, Homosexualität, auch Selbstbefriedigung entspricht grundsätzlich nicht diesem Plan Gottes, Geschlechtsverkehr vor der Ehe oder außerhalb der Ehe, aber auch der egoistische Trieb, die egoistische Triebentladung innerhalb der Ehe. Das entspricht nicht Gottes Plan. Das ist damit Abweichung. Aber auch die Aufgabe und Stellung von Mann und Frau, ein heißes Thema heute. Ja, auch hier sollten wir überlegen, was ist Gottes Plan für Mann und Frau und nicht einer Gender-Ideologie verfallen. Aber auch der fromme Egoismus ist Zielverfehlung. Also der Egoismus kann auch in einem frommen Gewand daherkommen, ich-zentriert. Wer in der Wahrheit geheiligt werden möchte, wird ehrlich sein, der wird selbstkritisch sein, der wird aufrichtig und echt sein. Er ist kein frommer Schauspieler. Das Wort Heuchler, das Jesus immer wieder verwendet, heißt in seiner ursprünglichen Bedeutung nichts anderes als Schauspieler. Ein Heuchler ist ein Schauspieler. Wer in der Wahrheit geheiligt werden möchte, ist kein frommer Schauspieler. Eine solche Heiligung kommt nicht von selbst. Nein, Jesus sagt, die Menschen lieben das Böse. Johannes 3, Vers 19 bis 21, sie lieben das Böse. Warum? Weil ihr Herz böse ist. Sie lieben die Wahrheit nicht, sie kommen nicht zu mir, der ich die Wahrheit bin. Und die Bibel sagt uns, zeigt uns klar, dass solche Menschen verloren gehen. Warum? Paulus sagt im 2. Thessalonicher 2, weil sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Sie haben die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen. Errettung wird von Paulus parallel gesetzt zur Erkenntnis der Wahrheit. Wer zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, die in Jesus Christus vorhanden ist und seinem Wort, der wird gerettet. Und Jesus selbst sagt ja auch in dem Gebet, das ich vorher zitiert habe, in Vers 3, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist ewiges Leben. Jesus sagt weiter, wer aber zu mir kommt, zu dem Licht, der wird erkennen, dass all das, was ich tue, in Gott gewirkt ist und er wird befreit werden. Er wird Vergebung empfangen und alles, was er tut, wird dann in der Wahrheit geschehen. Durch den Glauben an die Wahrheit, durch die Erkenntnis der Wahrheit, wird der Mensch also gerettet. Wer das in seinem Leben erkennt, wer Jesus Christus aufnimmt, der verpflichtet sich damit dieser Wahrheit. Der sagt, Jesus, ich weiß, ich habe ohne dich gelebt, ich brauche deine Erneuerung. Diese Wahrhaftigkeit ist uns nicht von Natur aus mitgegeben. Das wäre ja schön, wenn wir einfach so die Wahrheit lieben würden. Aber wir alle sind von Natur aus böse. Alle Menschen. Und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Hat sein Leben geopfert. Jesus selbst sagt hier in Vers 17, Vers 19, Johannes 17, ich heilige mich für sie, damit sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich selbst heilige mich. Jesus konnte nicht noch sündloser werden. Warum? Er hat nie gesündigt. Aber er opferte sich selbst, er gab sich selbst hin, er weihte sich selbst Gott für uns. Und er sagt weiter in Johannes 8, Vers 31, 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch versklaven. Manche haben Angst. Die Wahrheit wird, wenn Jesus mein Herr ist über mein Leben, wenn ich die Bibel ernst nehme, da bin ich ein Sklave. Nein, sie wird euch frei machen. Das ist die wunderbare Botschaft. Die Wahrheit wird euch frei machen. Wir erkennen, dass die Bibel Gottes Wahrheit ist und dass die Bibel unser Leben hineinsprechen möchte, uns verändern möchte durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn ich so in der Wahrheit leben will, dann werde ich auch bereit sein, auf andere zu hören, die auf meine Schwachstellen hinweisen. Das tut manchmal weh, aber das haben wir nötig, dass andere mich auf meine Schwachstellen hinweisen, damit ich eben auch darüber den Sieg Jesu annehmen kann. Manchmal sind wir halt eher bereit, der Lüge zu glauben, auch der Lüge über uns selbst, statt den Weg der Heiligung in der Wahrheit zu gehen. Und wenn wir diesen Weg gehen wollen, dann müssen wir täglich mit Jesus den Weg des Sterbens gehen. Das heißt, der Sünde gegenüber, dem Ich gegenüber, dem frommen Egoismus gegenüber und so weiter. Manche möchten sehr fromm sein, so ist mein Eindruck. Sie singen viel über Gott und so weiter. Aber manchmal habe ich den Eindruck, Pharisäern gesagt: Ich habe durch Zeugnisse auch mitbekommen, wie solche Leute dann manchmal in ein tiefes Loch fallen können, innerlich, weil sie zu stark auf ihre Gefühle aufgebaut haben, sich ein Gottesbild aufgebaut haben, das nicht mit dem der Bibel übereinstimmt. Und dann kann man ganz tief fallen, innerlich. Und dann plötzlich sieht man nur noch schwarz. Nein, kann jedem von uns passieren, aber je mehr wir so ein falsches Gottesbild uns aufbauen, desto mehr können wir auch fallen. Ich habe mal gelesen, dass in den USA in einer Gegend mehr Ehescheidungen unter Christen gibt als unter Nichtchristen. Tun ja manchmal so, wir sind besser. Warum gibt es mehr Ehescheidungen unter Christen als unter Nichtchristen? Ich denke, dass das auch mit einer einseitigen Verkündigung zusammenhängt. Gott will, dass du dich gut fühlst, dass es dir gut geht. Und wenn meine Ehefrau mir halt das Leben schwer macht, dann lassen wir uns scheiden. Gott will ja, dass es mir gut geht. Wo sagt die Bibel das? Dass Gott will, dass es mir immer gut geht in dem Sinn. Er will mein Heil. Aber das heißt auch, dass ich den Weg des Sterbens gehe. Und jeder, wer verheiratet ist, weiß, dass es im Leben, in der Ehe, obwohl das ein Stückwerk Himmel auf Erden ist, doch auch durch Sterben geht. Dass man sich da auch tief verletzen kann und dass da Vergebung braucht. Das ist dringend notwendig, dass wir auch da den Weg der Heiligung gehen. Zum Dritten, welche Folgen ergeben sich daraus für unseren Auftrag? Die Bibel warnt davor. Ich habe es gestern schon zitiert, 2. Timotheus 4 zum Beispiel. Dass in der letzten Zeit viele von der Wahrheit abweichen werden. Und ich glaube, dass die Bibelkritik hier auch manche Tür geöffnet hat. Was in der Bibel nicht passt, das ist unecht. Ja, dann muss ich mich dem Anspruch nicht unterordnen. Das ist relativ einfach, nicht? Passt mir die Bibel an und nicht mein Leben der Bibel. Also was nicht passt in der Bibel, das ist dann entsprechend unecht. Ja, damit sind wir auch nicht gewappnet vor der antichristlichen Zeit. Das ist meine Überzeugung. Wenn wir der Bibel nicht wirklich vertrauen, sind wir nicht gewappnet vor der antichristlichen Zeit. Lesen wir mal die Johannes-Offenbarung im Neuen Testament. Wie dort immer wieder betont wird, dass Menschen in dieser antichristlichen Zeit bewahrt werden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses, durch das Wort Gottes. Durch das Blut des Lammes und durch das Wort Gottes werden wir bewahrt. Also ich meine, dass die Bibelkritik dort schon eine Tür geöffnet hat, dass man eben diese Richtung geht und dass man so nicht einen wirklichen Halt hat in solch einer Zeit. Ich möchte an dieser Stelle nochmals betonen, es gibt keine Heiligung ohne das Wort Gottes, ohne sich dem Wort Gottes zu unterordnen. Es gibt auch keine Heiligung um Golgatha herum. Das heißt, dass ich auch täglich den Weg des Sterbens der Sünde gegenüber gehe mit Jesus Christus. Und das bedeutet auch, dass die Kraft nicht von mir kommt. Ich kann mein Leben nicht verändern. Gott sagt schon im Alten Testament immer wieder: Ich bin Jahwe, der Herr, euer Gott, der ich euch heilige. Von uns aus ist das nicht möglich. Jesus sagt: Ich heilige mich selbst für sie, damit sie geheiligt seien in der Wahrheit. Paulus schreibt im Kolosser 1, 27 und 28: Christus in euch, hier spricht er die Heiden an, die ehemaligen Heiden, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und sagt weiter: Indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und Kapitel 4, Vers 12 ergänzt er und sagt, dass auch Epaphras dafür bietet, alle Zeit für euch. Epaphras vollkommen und völlig überzeugt in jedem Willen Gottes dastehen. In jedem Willen Gottes. Vollkommen überzeugt dastehen. Auch die Parallelstelle, gewisse Parallelstelle in Epheser 5 betont, dass wir, dass Christus sich hingegeben hat für seine Gemeinde, dass die Gemeinde sei ohne Flecken und Runzeln. Da sind wir noch auf dem Weg. Denk schon. Noch alle unterwegs dorthin. Das ist das Ziel Gottes mit der Gemeinde. Das betont Paulus auch in Epheser 3. Ihr habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr ihn wirklich gehört und von ihm, durch ihn gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in Christus ist, durch dass ihr den alten Menschen gemäß den früheren Lebenswandel abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Mensch angezogen habt, der in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit nach Gott geschaffen ist. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit nach Gott geschaffen ist. Und dieser neue Mensch wird ständig erneuert. Und es ist unsere Aufgabe, Gottes Wort so zu verkündigen, dass Menschen das verstehen. Was heißt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, was der Wille Gottes für unser Leben ist und dass wir nur durch Jesus imstande sind, diesen Willen Gottes auch im Leben umzusetzen. Das heißt, wir sind aufgefordert, die Breite und die Tiefe und die Höhe und die Länge, wie Paulus das in Epheser 3 sagt, des Wortes Gottes zu verkündigen und weiterzugeben. Wir sind Hirten der Gemeinde Jesu, dass wir den ganzen Ratschluss verkündigen, dass wir auf Gefahren hinweisen, dass wir aber vor allem auch Christus verkündigen, damit er unsere Heiligung ist. An seinem langjährigen Schüler Timotheus schreibt Paulus im letzten Brief vor seinem Tod im 2. Timotheus 2,15 nachzulesen, 2. Timotheus 2,15, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Mitarbeiter oder als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit, das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. So heißt wörtlich. Das heißt, richtig verkündigt, nicht umbiegt. So können wir in der Heiligung wachsen. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Jesus sagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Was ist Wahrheit? Wahrheit heißt Zuverlässigkeit, heißt Echtheit, alles was nicht Irrtum ist, alles was nicht Betrug ist. Satan ist der Vater der Lüge, Gottes Wort ist absolut zuverlässig, ist ohne Fehler, ist ohne Irrtum, weil Gott gesprochen hat, weil es das Wort Gottes dem Wesen Gottes entspricht und weil Gott wahrhaftig ist. Die Sünde entspricht der Lüge, der Abweichung vom Willen Gottes, ist Zielverfehlung und Gottes Wort deckt die Sünde auf. Und deswegen ist Gottes Wort auch die Grundlage für unsere Heiligung. Der Heilige Geist hilft uns, so zu leben, wie es dem Willen Gottes entspricht. Aufgrund dessen, was Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz getan hat. Paulus betont ja in Römer 6, dass wir mit Christus der Sünde gegenüber gestorben sind. Das heißt, die Sünde herrscht
unserer Seite. Also, Bruder Thyssen, ganz herzlichen Dank. Und Sie haben uns das Wort Gottes nochmal so richtig groß gemacht. Ich lase in der Homepage von der STH ein Zeugnis von Ihnen. Je intensiver ich in der Bibel forsche, desto spannender wird es. Und diese Beschäftigung mit dem Wort Gottes prägt mein Leben in heilsamer Weise. Das teile ich gerne mit engagierten Studierenden an der STH mit. Und das haben Sie nicht nur, tun Sie nicht nur dort, sondern auch hier. Wir danken Ihnen ganz herzlich und wir wollen ihn auch im Gebet begleiten, dass er auch so standhaft weiterhin dem Wort Gottes dienen kann. Also noch einmal herzlichen Dank und dann wünschen wir Ihnen auch, dass Gottes Frieden mit Ihnen nach Basel fährt. Genau. Jetzt wollen wir das Lied singen, Jesus, wir sehen auf dich. dass wir immer wieder hier sein dürfen. Ich weiß gar nicht, zum wieviel Mal sind wir jetzt schon hier, Rudi. Und sie sind uns immer wieder so zuvorkommen. Auch wie gestern Abend, wer hier war, da ist alles fertig. Früher mussten wir immer alle die Dekorationen, alles mussten wir in einer anderen Gemeinde machen. Und hier kommen wir hin, ist alles fertig. Ja? Also herzlichen Dank für alle fleißigen Hände, die hier mitgeholfen haben. Ja, und ich möchte auch noch einmal danken, auch für das Opfer, das ihr nachher geben werdet, für den Dienst am Bibelbund, dass wir so auch den Dienst weitermachen können. Nun wollen wir aufstehen und ich möchte uns noch ein Segenswort lesen. Und zwar aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24. Schreibt der Apostel Paulus: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, werde untadelig bewahrt auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch. Wir bleiben stehen und singen gerade noch den Refrain von dem Lied Geh unter der Gnade. Und dann wünsche ich allen eine gesegnete neue Woche.